Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Ausgabe von Abenteuer erforschen. Und mit mir erforscht der Frank.
Hallo.
Und der Andreas.
Hallihallo.
So, ich bin der Patrick und das Ganze findet live statt auf der HeinzCon. Das heißt, wir werden hier unter Umständen später auch Kommentare aufgreifen, aber natürlich es so gestalten, dass ihr das auch als Podcast gut hören könnt. Und was erforschen wir denn heute, Andreas?
Wir erforschen heute das Abenteuer Bis die Zeit gefriert von Dungeon Crawl Classics. Du hast im Chat schon Cover und Klappentext gepostet. Ich kann das hier auch gleich nochmal kurz hochhalten, damit... So, da ist es. Ne? Also das ist das Abenteuer. Das Abenteuer hat, jetzt muss ich selber kurz nachgucken, 28 Seiten, ist von Michael Curtis und ist letztes Jahr bei euch auf Deutsch erschienen, also beim System Matters Verlag und ist wie alle wie die meisten DCC-Abenteuer ein kurzer Dungeon, ein Spielabend normalerweise. Wir haben jetzt, glaube ich, online 3 gebraucht. Dann waren es 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube 4, aber da war immer viel Plaudern bei, genau.
Genau, wir spielen online halbwegs regelmäßig und wir spielen länger, seltener als 2 Stunden, meistens kürzer, weil wir vorher zu lange quatschen. Und online dauert es ja sowieso immer ein bisschen länger. Also ich habe das auf Cons geleitet mehrere Male und das ist immer ein Con-Abend, genauso 5 Stunden, dann ist man da durch.
Wobei man zur Länge vielleicht noch kurz sagen muss, dass in der deutschen Fassung hinten noch eine kleine Kampagnenwelt von 5-6 Seiten dran ist, nämlich die nördlichen Regionen, in denen das Abenteuer spielt, kann man quasi danach dann in ein Hexcrawl, das war ja gestern Abend hier auf der HeinzCon schon Thema, sozusagen weiterspielen. Und zur Stufe, es ist ausgelegt auf Stufe 1, aber man kann es auch als Trichter spielen.
Genau, ich habe das erste Mal als Stufe 1 gespielt mit euch, vorher immer als Trichter. Im Amerikanischen ist das schon die 2. Auflage, die hier als Vorlage für die Übersetzung gedient hat und ist dann ein bisschen erweitert worden für die Auflage, nämlich die einsame Nordweite, sind 6 Seiten Kampagnenwelt, so ein bisschen Hex hinten dran. Einsame Nordweite deswegen, das Abenteuer spielt in einer sehr kalten Region, also normalerweise eben weit im Norden. Wir haben das jetzt für unsere Welt weit in den Süden gelegt, quasi Alpenregion, wenn wir das so nehmen wollen. Kurz zusammengefasst, wir haben ein Dorf von Wilden oder wie man es auch immer nennen wollen, also Leute, die in Zelten wohnen aus Mammuthaut und aus Holz sich kleine Hütten gebaut haben. Und die wohnen am Fuße eines Gletschers, den sie den Geistergletscher nennen. Der ist tabu, der darf nicht betreten werden und der ist vor kurzem abgebrochen. Vorne ist ein großes Stück abgebrochen und in 15 Meter Höhe sind 2 Löcher in dem Gletscher aufgetaucht, in der senkrechten Wand. Aus den Löchern dampft es grün und das Dorf hat nun Angst, dass die Geister und Dämonen des Geistergletschers herauskommen und die Menschheit gefährden, nenne ich es mal. Die Charaktere sind entweder, wenn man das als Trichter spielt, junge Leute des Dorfes, die quasi als Feuerprobe da reingeschickt werden. Dann hat man so 16 Leute, 16 bis 20 nullte Stufe Charaktere, die in den Gletscher hineinklettern, um zu gucken, was da drin ist. Oder man spielt es als erste Stufe Charaktere und dann kommt man entweder irgendwo anders her und ist zufällig da gelandet. Oder man kann natürlich auch als erste Stufe einer aus dem Dorf kommen, theoretisch.
Da ist aber auch noch eine Besonderheit, die mir jetzt aufgefallen ist, als ich es gelesen habe. Wenn man das als Trichter spielt, also mit Stufe 0 Charakteren, dann ist das ja sogar so ausgelegt, dass man wirklich Barbaren spielt, so Steinzeitvölker, also in der Art, und da auch richtig eine modifizierte Berufsliste dabei ist und so ein paar Anmerkungen dazu, wenn man das so machen will, also das nochmal ein bisschen aufs Abenteuer angepasst und abweichend von dem normalen DCC-Trichterberufen. Das fand ich ganz cool.
Genau, die nullte Stufe Figuren, die haben eine eigene Tabelle und man hat eine andere nullte Stufenerstellung als im Grundregelwerk. Also einfach nur die Tabelle ist anders, sind andere Berufe und andere Ausrüstung.
Ne? Das fand ich aber eine nette Option halt.
Ist wirklich, ja. Ist auch sehr spaßig, wenn man als Steinzeitwilder, nenne ich es mal, oder Steinzeitwilde mit der ganzen Sache in Berührung kommt. Ihr ahnt schon an dem Cover, dass das ein bisschen anders ist als gedacht. Und jetzt geht's wirklich mit den Spoilern los. In diesem Gletscher ist nämlich ein Zeitreisedieb und Sammler, der hat sich da seine Basis drin gebaut, die auf Basis von Atomenergie mit Energie versorgt wurde. Und der hat aus allen Zeiten als Zeitreisender Dinge geklaut und da gesammelt und hat sich gedacht, dann gehe ich doch weit in die Vergangenheit, mitten in den Gletscher, hier findet mich keiner. Das hat auch funktioniert, dann ist er gestorben. Und die Charaktere gehen jetzt also in diese Anlage und haben ein Science-Fiction-Museum, nenne ich es mal, was sie erforschen. Diverse Ausstellungsstücke wie Wesen in Stasisfeldern, Kunstwerke, Statuen, Technik, Ausstellungsstücke, aber auch Wohnbereiche, nämlich das Schlafzimmer von Zepe 001, so heißt dieser Zeitreisende, etc. Können das alles erforschen und das Ding bricht nach und nach zusammen. Also es ist jetzt kaputt, dadurch, dass der Gletscher abschert da oder dadurch, dass was abgebrochen ist, gehen jetzt die Anlagen nach und nach kaputt und die Charaktere sind in der Situation, dass da die Systeme nach und nach ausfallen, unter anderem die Stasisfelder zum Beispiel, was zu interessanten Situationen führt. Ganz viel Spielerei, ganz viel Dinge zum Ausprobieren und deswegen ist das eins meiner Lieblingsabenteuer von Dungeon Crawl Classics, die ich bisher überhaupt gespielt habe, zusammen mit den Seglern auf Sternenloser See. Das funktioniert wahnsinnig gut, es ist sehr viel Spielerei, sehr viel Spaß, sehr unterhaltsam, sehr spannend dabei teilweise. Das ist der Grund, warum wir das hier ausgesucht haben, nicht nur, weil es jetzt erschienen ist und weil wir es gespielt haben, sondern weil ich es wirklich für ein tolles Abenteuer halte. Ich denke, das reicht als Zusammenfassung.
Ich glaube schon. Also ich meine, auf die Details kommen wir ja jetzt. Jetzt gucken wir ja, was uns gut gefallen hat an dem Abenteuer. Und da gehen wir jetzt auf konkrete Dinge ein. Wie gesagt, wenn Fragen sind, auch nochmal ganz kurz, dann könnt ihr das auch gerne da in dem Fragen-Kommentare-Bereich noch stellen. Da gehen wir dann am Ende noch drauf ein. Aber Patrick, was hat dir denn besonders gefallen?
Ja, ich glaube genau das, was Andreas gerade angesprochen hat. Dieser Mix mit modern oder man muss ja vielleicht sogar noch sagen, das, was da ist ja sozusagen für uns sogar noch futuristisch. Das ist mir sozusagen im Nachhinein nochmal deutlicher geworden. Das heißt, man kommt da rein und findet irgendwie, der erste Raum, den wir hatten, war ein Raum voller komischer Kästen, wo leuchtende Dinge dran sind und das ist alles miteinander verbunden und so. Und wir haben dann die Drücker gefunden, also irgendwelche Knöpfe. Und was du natürlich als erstes machst, ist, du drückst da drauf. Normalerweise im Rollenspiel, gerade bei DCC, irgendwelche Dinge zu drücken oder so, ist immer, aber du machst es in dem Moment einfach. Und wir hatten sehr viel Glück. Aber genau dieses Wissen, was dahinter steckt, was das da sein könnte, ist als Charakter nicht zu wissen, aber irgendwie auch nicht ganz genau zu wissen, was es ist, weil es trotzdem noch so ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist. Also
man ahnt es ja nur, ne? Weil der Spielleiter, der sagte ja nicht, ja, das ist halt ein großer altmodischer Computerschrank mit so Tapebändern, die da rumrattern und ein paar Knöpfen und Lichtern, die da blinken, sondern der sagt ja, das ist halt ein großer eckiger Kasten, der da steht. Da drauf sind so runde Scheiben, die sich bewegen und naja, je nachdem, wie man das halt dann beschreibt, stehst du ja auch als Spieler dann da und versuchst das halt zu interpretieren, ne? Während dein Charakter halt gar keine Ahnung hat. Das ist echt witzig,
ja. Ja, genau. Oder halt später die Kunstwerke, eine Frau mit seltsamen Kleidern, die rätselhaft lächelt, wo jeder schon irgendwie sich so ein bisschen überlegt hat, dass da vielleicht die Mona Lisa mit gemeint sein könnte. Das heißt, man sucht auch immer nach Anknüpfungspunkten, die man als Spieler dann wiederfindet.
Ich würde sagen, das ist auch, also die Interaktivität, wie es so schön jetzt, wenn wir mal hier Rezi-Sprech da mit reinbringen wollen, die ist wahnsinnig hoch. Man hat Knöpfe zum Draufdrücken, man hat Sachen zum Ausprobieren. Diese Kästen, da sind blinkende, leuchtende Edelsteine in unterschiedlichen Farben dran. Das sind halt einfach irgendwie Leuchtdioden oder Lämpchen. Es war also auch so, dass ich beim Beschreiben dieses ersten Raums auf Wissen zurückgegriffen habe, was ich hier habe. Das heißt, ich habe das schon irgendwie wie so ein Serverraum oder so beschrieben. Sind also alle von heutzutage Technik ausgegangen, aber das ist es gar nicht so zwangsläufig. Das kann man sich dann selber so ein bisschen aussuchen, wie man das beschreiben möchte, ne? Aber es war schon deutlich, dass ihr Spieler alle wusstet eigentlich, worum es geht und trotzdem haben alle die Knöpfe gedrückt. Und dann wird ein Glückswurf gemacht und wenn der misslingt, dann würfelt man auf einer Tabelle ein W5, das ist also gar nicht so viel, was da alles passieren kann. Und dann kann alle Lichter ausgehen oder man kriegt einen Schlag oder was auch immer. Da hat man dann schon das erste Mal was zum Ausprobieren. Und dann sind die einzelnen, diese ganze Anlage besteht aus mehreren Ebenen, die über so Aufzugröhren miteinander verbunden sind, die aber keine Plattformen haben, die rauf und runter fahren, sondern Antigravitationstechnik. Und das heißt, man stellt sich dann da rein und schwebt dann hoch oder eben runter. Und das ist also schon das erste Mal, wo man was ausprobieren kann. Und natürlich ist einmal eine Röhre, zu der man von oben kommt, ist kaputt. Und theoretisch zumindest, wenn man unaufmerksam wäre als Spieler, dann kann es passieren, dass man reinschreitet und dann 15 Meter runterfällt. Und dann ist man halt hinüber. Ich denke nicht, dass euch das passiert wäre, wenn ihr bei dieser Röhre geguckt hättet. Das habt ihr ja nicht. Weil irgendwie ist man ja, wenn da das Licht dann nicht angeht und sonst gehen immer Lichter da drin an, ist man ja vorsichtig. Ihr hättet bestimmt irgendwie mal was reingeworfen oder so. Hätte man dann ausprobieren können.
Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass man ja bei den Dingen vorsichtig ist, die man aus dieser Welt heraus auch als gefährlich wahrnimmt. Also irgendwie ein Loch, war für uns ja gefährlich. Aber irgendwie leuchtende Dinger an eckigen Kästen, da haben wir versucht rumzuprokeln, ob das nicht irgendwie Diamanten sind oder Juwelen, die man mitnehmen kann, damit wir irgendwie eine Belohnung aus diesem Abenteuer quasi mitnehmen können. Und es waren nur irgendwelche billigen Glas- oder Plastikgeschichten. Plastik kannten wir natürlich nicht, aber es war langweilig, als wir es rumgeprokelt hatten. Da ist dir ja als Steinzeitmensch sozusagen die Gefahr auch gar nicht bewusst. Ne? Das ist einfach ein Kasten. Und so sind wir auch daran gegangen. Und ich glaube, das macht einen großen Charme dieses Abenteuers aus. Zu wissen, dass es nicht ungefährlich ist, da irgendwie an einem Kraftwerk oder an Stromgeschichten einfach irgendwie rumzudrücken oder mit einem Brecheisen die Kästen aufzubrechen, um zu gucken, ob da irgendwas drin ist, weil das der Supertresor ist. Aber es als Spieler eben zu wissen, dass es eigentlich Humbug ist. Dieser Mix macht das Abenteuer, glaube ich, die ganze Zeit sehr besonders.
Ich denke auch, ja. Es ist, was mir persönlich noch sehr gut gefällt an positiven Punkten, ist, dass es sehr leicht zu leiten ist, wahrhaftig. Dadurch, dass man als Spielleiter, Spielleiterin sofort irgendwie Bilder im Kopf hat, wie diese Technik da aussehen könnte, ist es wirklich von den Beschreibungen her und so weiter, es ist wirklich simpel zu leiten. Man hat jeweils die Raumbeschreibungen, die dadurch, dass sie teils recht komplex sind, mit vielen Ausstellungsstücken oder sowas, bis zu einer Seite lang sind für einen Raum. Das ist ja durchaus sehr viel. Aber das ist halt, man guckt sich das an, die Spieler, Spielerinnen können rumspielen, woran sie wollen, was sie machen wollen, und das ist alles sehr eindeutig. Das ist ein wirklich simpel zu leitendes Abenteuer, wo man nicht viel falsch machen kann als Spielleiter. Man liest das, man lässt die Leute rumprobieren und sagt ihnen die Auswirkungen, kämpft ab und zu, und dann hat man ein sehr unterhaltsames Abenteuer am Ende. Und was mir noch sehr gut gefällt, ist, dass theoretisch am Ende eine Chance auf sehr große Veränderungen ist. Es kann nämlich passieren, dass die Gruppe in die Urzeit geschleudert wird, weil nämlich der ist nun mal Zeitreisender, und wenn man die passende Plattform betritt, dann wird man in den dampfenden Dschungel der Urzeit geschossen. Und man kann zurückfinden, muss aber nicht, je nachdem, wie die Spieler, Spielerinnen sich anstellen. Und es könnte also sein, dass die ganze Gruppe oder die halbe Gruppe in der Urzeit gestrandet ist. Und das finde ich sehr nett, weil das ist ein sehr schöner Twist für die Kampagne, wo man dann überlegen kann, wie man da weiterspielt. Und bei DCC ist ja auch kein Problem, die Leute irgendwie wieder mit anderen Dimensionstoren wieder nach Hause zu kriegen. Ne? Da haben wir ja auch
in Aufsicht des Chaos und sonst wo. Ja, es gibt ja auch genug Götter und Dämonen, mit denen man irgendwelche Pakte schließen könnte und was auch immer. Also das Abenteuer selber bietet ja auch eine Lösungsmöglichkeit für diese Situation. Da muss man sich aber ziemlich clever für anstellen, das schon, aber die Option gibt es. Aber wenn es halt dann nicht klappt, dann ist das jetzt auch nicht das Ende der Kampagne, sondern könnte auch eher der Anfang davon sein. Also das auf jeden Fall, ja.
Genau, man hat die Auswirkungen der Spieler echt was bewirken. Ja, und dann sind solche Sachen so zeitliche Abläufe, die ich wahnsinnig gut finde. Also in dem einen Raum sind mehrere Statuen, die man dann schön beschreiben kann. Spielleiter, Spielleiterin, die kann aus der großen Kunst der Weltgeschichte frei auswählen. Als Beispiel ist zum Beispiel die schöne nackte Frau ohne Arme, wo irgendein Vandale die Arme abgebrochen hat. Oder der Typ, der auf dem Stein sitzt und grübelnd sein Kinn in die Faust stützt. So eine Sachen. Und da ist unter anderem in einem Stasisfeld, was die Leute aber am Anfang nicht wissen, ein junger Tyrannosaurus Rex in der Mitte des Raumes. Und ich nehme mal an, ihr wusstet von der ersten Sekunde an, dass der irgendwann lebendig werden würde. Und natürlich ist das so. Ne? Wenn das Abenteuer eigentlich vorbei ist und alles gesehen wurde, bricht da die Technik zusammen. Die ganzen Stasisfelder werden aufgelöst, weil der Strom zusammenbricht und nur noch Notstrom da ist. Und muss man durch diesen Raum mit dem jungen Tyrannosaurus und danach einen Flur durchqueren, in dem Eis ist, weil nämlich der Gletscher halb eingebrochen ist. Und das kann zu einer sehr lustigen Situation führen, wo die Charaktere da durchrennen müssen und Proben würfeln müssen, ob sie hinfallen auf dem Eis. Aber das muss der junge Tyrannosaurus, der sie verfolgt, natürlich auch machen. Und das kann sehr lustig sein, habe ich bisher in den Spielen wahrhaftig noch nie erlebt, weil entweder Türen zugemacht wurden oder der Tyrannosaurus einfach erschlagen wurde vorher. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Endsituation, wo man dann noch eine kleine Verfolgungsjagd mit einem T-Rex hat.
Bei uns ist ja ein anderer Riese dann ausgerutscht, insofern.
Genau, ja.
Was mir gut gefallen hat, ist, dass das, wenn man das liest, das Abenteuer, also ich habe es ja zuerst nur gespielt, ich habe es heute erst gelesen, das ist, wie gesagt, sehr kurz, das kann man wirklich schnell runterlesen, also braucht man nicht ewig für vorbereiten. Dann merkt man, dass das auf jeden Fall testgespielt wurde.
Ja.
Denn es wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen, was Spieler machen könnten, was eine mögliche Sackgassensituationen zum Beispiel produzieren würde. Es gibt zum Beispiel da in diesen ganzen Katakomben, in diesen ganzen, ja, in diesen Unterschlupf des Zeitreisenden, gibt es halt auch Türen mit Schlössern, die man halt mit speziellen Schlössern halt öffnen muss. Und es besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sich trennt und eine Gruppe hat halt keinen Schlüssel und man trifft sie nicht wieder oder man könnte den Schlüssel zerstören und so. Und dafür, das wird alles auch so ein bisschen mit angesprochen und halt auch dafür Lösungsmöglichkeiten mitgegeben oder halt auf das potenzielle Problem hingewiesen. Das ist für mich halt ein ganz klarer Indikator, okay, das Spiel, das Abenteuer, das wurde definitiv ein paar Mal testgespielt, bevor das halt gedruckt wurde, was nicht wirklich selbstverständlich ist und ist hier auf jeden Fall nochmal, finde ich, besonders erwähnenswert. Und das merkt man ja auch an der Qualität des Abenteuers so selber. Also nicht nur an den Hinweisen, die da gemacht werden, sondern insgesamt ist das halt sehr rund. Also das fand ich wirklich, wirklich gut.
Ich fand generell, dass es viele Hinweise darauf gibt, zum einen, um so zu diesen geschichtlichen Aspekt nochmal aufzugreifen, eben Hinweise zu geben, wie man etwas beschreibt, so dass die Leute es erkennen, ohne dass man aber den richtigen Begriff benutzt.
Ja, genau, in den Vorlesetexten ist das ja auch schon.
Genau, in den Vorlesetexten, aber auch in den Detailbeschreibungen, ne, für die Kunstwerke habe ich es ja gerade zum Beispiel einmal gesagt. Also es sorgt dafür, dass du als Spielleiter oder Spielleiterin auch Begriffe benutzen kannst, die eben an was andeuten, aber nicht sozusagen die realen Begriffe benutzen. Und es gibt immer wieder Spielleiterhinweise. Ich erinnere auch unten an diese Situation. Es gibt einen Raum, wo eben Kreaturen aus verschiedenen Zeiten und Dimensionen und Welten aufgestellt sind, auch in so Statusfeldern, die natürlich auch irgendwann ausfallen, wo es aber dann im Abenteuer auch Hinweise gibt, wie man so dafür sorgen kann, dass die jetzt nicht unbedingt dann alle auf die Gegner, sondern ne, wenn die Gruppe so und so vorgeht, dann kann man das auch so machen, dass sie sich erstmal gegenseitig bekämpfen und ähnliches. Also man wird nicht komplett mit solchen Situationen alleine gelassen, sondern es wird trotz der Kürze des Abenteuers eben auch auf solche Dinge Bezug genommen, dass man es relativ frei gestalten kann.
Also das ist ja meiner Meinung nach der große Vorteil von Dungeon Crawl Classics Abenteuern im Allgemeinen, dass die halt auf Spielspaß getrimmt wurden. Das ist ja das, was Joseph Goodman immer überall erzählt. Abenteuer verkaufen sich nur dann, wenn Leute begeistert erzählen, was sie im Spiel erlebt haben. Oder wenn man erlebt, wie auf einer Con am Nachbartisch ein ganzer Tisch skandiert, drückt den Knopf oder sowas. Das ist halt was so ein Abenteuer dann bewirbt. Sonst ist es schwierig mit dem Verkaufen. Da legt der großen Wert drauf, dass die Dinger spielbar sind und die werden nicht nur getestet, sondern es wird auch Wert drauf gelegt, dass die Hintergrundgeschichte kurz ist, dass man da nicht irgendwie sich durch 4 Seiten Hintergrund durchwühlen muss, bis man endlich losspielen kann und dass die Beschreibungstexte, also die Vorlesetexte, dass die kurz sind, so maximal irgendwie 5 Sätze im Normalfall. So eine Geschichten. Und das Spieltesten, das merkt man den meisten Dingern echt an. Das merkt man auch bei Segler und bei allen anderen, also bei vielen anderen, dass die Dinger geprüft wurden. Hier finde ich sogar nochmal ganz besonders, weil das wirklich sehr, sehr rund ist.
Und eine andere Sache, die ich halt auch gut finde, aber das ist halt auch eigentlich immer bei Dungeon Crawl Classics Abenteuern der Fall, ich finde die Karten mega. Ja. Wir haben die ja auch dann, halt, wir haben ja online gespielt und wir haben das dann halt auch über dieses Owlbear, heißt es, glaube ich, hast du das ja dann immer stellenweise aufgedeckt, da wo wir waren und so. Und ich habe die jetzt ja auch vollständig mehr angucken können. Die sind echt super. Also allein mit den Karten braucht man schon gar nicht mehr so viel von der Raumbeschreibung zu lesen. Die helfen halt schon so weiter und bieten halt auch als Spieler eine Menge kreativen Raum, um sich da ein bisschen auszutoben. So, oh, was ist denn das für ein Ding, das da steht? Und so sieht das also aus und ich könnte hier um die Ecke gehen. Das ist halt wirklich mal schön ausgemalt und detailreich. Also das ist halt eh ein DCC-Punkt, aber hier auch wieder ganz klar. Und hier gewinnt das Abenteuer auch dadurch, wenn man das irgendwie einsetzt oder versucht, mit der Gruppe zu teilen, glaube ich.
Definitiv.
Aber auch das Drumherum um die Karten, was wäre eher für die Spielleitung quasi interessant ist, weil man es womöglich nicht sieht, weil es schon auch Spoiler enthält, wenn man es offenlegen würde. Aber das hilft natürlich dann auch der Spielleitung, so ein Gefühl mitzukriegen oder sich bestimmte Dinge nochmal anders vorzustellen.
Ich halte einfach mal exemplarisch mal eine von den Karten in die Kamera, dann hat man dann, vielleicht, wer das nicht kennen sollte, hat dann vielleicht eine Vorstellung davon. Das schneiden wir nachher im Podcast raus.
Grüße an Daniel.
Ganz liebe Grüße zurück.
Ja, genau. Der Cutter flucht. Irgendwie will er jetzt mein Video nicht laden. Scheiße.
Ich probiere es auch nochmal. Vielleicht gehe ich schneller. Also das hier ist der Eingang. Da ist der Gletscher abgebrochen und das sind diese Röhren, wo man reinkriecht und kommt dann in den zentralen Raum und der ist dann großgezogen. Das ist dieser erste, dieser quasi das Kraftwerk mit den ganzen Maschinen drin und so. Und man kann, wenn man das über einen VTT spielt und das aufdeckt, dann können die Leute halt direkt die Schränke sehen und können gucken, was mache ich denn jetzt hier? Das ist schon toll. Und es ist auch super für den Spielleiter, dass er das sich angucken kann. Und hier haben wir einen Querschnitt über die verschiedenen Ebenen und die Röhren, die das Ganze miteinander verbinden und den Säbelzahn anderen Eisbären, den man oben auf dem Gletscher treffen kann, wenn man denn da lang geht. Das ist das. Und dann haben wir noch die Innenkarten, haben wir hier noch zwei Stück, die halte ich nochmal kurz hoch. Das ist einmal hier die eine Ebene. Was mir sehr geholfen hat beim Leiten, ist diese Küche hier, Küche und Essraum. Da habe ich das auf Cons vorher geleitet und hatte halt die Karte nicht hingelegt, weil wir nun am Tisch gesessen haben. Und das war von der Beschreibung, das war gut, die Leute konnten was machen. Aber jetzt das Ding komplett aufzudecken und euch als Spieler dazu haben, die ihr sagt, oh Mensch, was stehen denn hier für Dinger und was ist denn mit den Stühlen, woraus sind die denn und was ist denn der Kasten und finde ich dann vielleicht hier noch was hängt und so, da hilft das schon sehr.
Ja, gerade weil das Spiel ja auch davon lebt, gerade das Abenteuer, dass man halt mit den Sachen interagiert. Ne? Also genau, man spielt mit allen möglichen Sachen rum, man durchwühlt alles Mögliche, rätselt, was sind das für Geräte. Ich sag nur, der Sanitätsroboter, ja, also das sind halt auch so Sachen, das macht echt Spaß, da irgendwie rumzurätseln, rumzuprobieren und dann auch rumzuinterpretieren, okay, was könnte dahinter stecken und wie könnte denn mein Charakter das Ganze dann auffassen? Weil nur weil ich jetzt weiß, ja klar, das sind Plastikteller, die sind nichts wert, sind die für so einen Fantasy-Charakter ja extrem interessant, weil die sind robust und leicht. Also besser geht's ja gar nicht. Dann stecke ich die vielleicht doch ein.
Ja, das ist das Plastikbesteck, was da ist.
Genau, aber vielleicht kommen wir jetzt damit so ein bisschen vielleicht auch zu den Fragen an das Abenteuer. Oder die Fragen, wo man sich fragen kann, ist das gut oder ist es nicht gut? Und die Karten zeigen keinen Schlauch, aber es ist eigentlich ein Schlauch. Also spätestens, ihr habt gerade diesen Raum gesehen, wo es vier Räume drumherum gibt und man denkt, ach cool, da kann ich ja erkunden. So viel zu erkunden gibt's da nicht, weil das viel durch Türen geregelt wird, die einen bestimmten Schlüssel erfordern. Also wie man das vielleicht früher von so Jump'n'Runs oder so kennt, man muss den Schlüssel, roten Schlüssel besorgen, um irgendwie die Tür aufzumachen. Oder Doom, genau. Also solche Dinge braucht man dann, muss den Schlüssel besorgen, um die Tür aufzukriegen. Das wird spätestens dann auch relativ schnell deutlich. Ne? Also die eine Tür ist so ein bisschen kaputt, die ist auf, aha, da können wir reingehen. Das ist die einzige Tür, wo wir gerade reingehen können. Wie habt ihr das empfunden?
Ich habe das Ding nur geleitet bisher. Ich habe das ich habe nicht am Anfang einmal als Spieler drin gesessen, sondern nur, ich glaube, dreimal insgesamt geleitet. Ich hatte nie den Eindruck, dass die Leute sich da geführt fühlen. Also dieses Gradlinige ist ja in vielen DCC-Abenteuern, dass man da relativ gradlinig durch Dungeon-Räume durchgeschleust wird, was aber immer sehr geschickt versteckt ist, indem es eben nicht gerade aussieht, sondern man muss halt rumrätseln, um in den nächsten Raum zu kommen. Und hier ist es halt, man betritt den Serverraum, von da aus kommt man mit so einer Röhre zu der Kreuzung da, ne, also wo man dann mehrere Räume hat. Da sind dann zwei Räume, glaube ich, möglich. Ach nee, genau, man kommt in einen rein, durch den muss man durchqueren. Dann kommt man nur in den nächsten, weil da die Tür kaputt ist. Da findet man dann die erste Schlüsselscheibe, kann mit dieser Schlüsselscheibe aber nur einen der weiteren Räume öffnen, sucht dann darum und so bewegt man sich da sehr geradlinig durch die Räume durch. Aus Spielleitersicht hatte ich nie den Eindruck, dass sich irgendjemand geschickt fühlt oder den Eindruck hat, er dürfte nicht dahin gehen, wo er will. Dadurch, dass es halt einfach ein Rätsel ist und man will ja das Rätsel lösen und wenn dann der nächste Raum offen ist, dann freut man sich, dass man da sich was angucken kann. Aber wie habt ihr als Spieler das dann wahrgenommen?
Also ich habe schon gemerkt an einem bestimmten Punkt, okay, hier, das ist schon alles in einer gewissen Reihenfolge hier. Ja, also wir können bestimmte Bereiche nicht betreten, müssen in den anderen rein und es gibt eigentlich auch nicht viel Varianz. Also ich hab manchmal die Wahl zwischen zwei Räumen, aber in einem von den beiden ist dann halt auch dann das Werkzeug, das ich halt brauche, um weiterzukommen oder so. Es ist aber jetzt nicht so, dass du irgendwie großartig abzweigen gehen kannst. Das merkt man irgendwann schon, so spätestens ab der Hälfte. Ist aber gar nicht weiter schlimm. Und trotzdem habe ich auch am Ende gesagt, ich hatte halt den Eindruck, dass wir doch einiges verpasst hätten, was gar nicht der Fakt war. Also ich hatte, auch wenn wir alle Räume gesehen haben, und man eigentlich auch das, wenn man das spielt, glaube ich, immer alle Räume sehen wird. Ich glaube, man kann gar nicht einen Raum ignorieren. Das würde nicht funktionieren. Dann kann man das Abenteuer, glaube ich, nicht durchspielen. Hatte ich trotzdem den Eindruck so, ich hab nicht alles gesehen. Irgendwas habe ich verpasst.
Genau, vielleicht war meine Frage darum so ein bisschen zugespitzt auch, weil ich glaube, das Abenteuer lebt jetzt nicht unbedingt von dem Erkunden von verschiedenen Wegen, sondern von dem Erkunden der einzelnen Räume. Vielleicht ist das sozusagen der Unterschied. Du musst nicht den richtigen Weg finden, sondern du musst in diesem Raum und in diesem Palast, diesem Zeitpalast quasi irgendwie aufgehen. Das macht das Abenteuer sehr besonders. Hier gab es gerade von Jonas auch noch den Hinweis, was schon natürlich richtig ist. Wir haben jetzt natürlich den offensichtlichsten Eingang genommen. Man hätte theoretisch auch unseren Ausgang als Eingang nehmen können. Dann hätte man sich bestimmte Teile da auch sparen können. Und es wäre vielleicht auch nicht ganz so schlauchartig gewesen, weil wir den ersten Schlüssel irgendwie schon gehabt hätten oder so. Das heißt, so ein bisschen gibt's das natürlich schon. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, das kann man durchaus, glaube ich, als na, Kritikpunkt wäre jetzt zu viel gesagt, aber als einen Punkt sehen, der mir eben aufgefallen ist, den ich aber wirklich nicht als negativ empfunden habe, weil es eben sehr viel interessantere Geschichten dann zu erleben gibt, wenn du dich vielleicht auch nicht rumfragen musst, muss ich jetzt noch irgendwie, wir müssen ja noch drei andere Räume durchsuchen, so, sondern sich auf das konzentrieren kann, was eigentlich vor ihm liegt.
Ich glaube, dass das wäre sowas Typisches, was in der Theorie als Kritik wirkt, aber sich am Spieltisch als nicht problematisch herausstellt. So würde ich es vielleicht sagen. Also, wenn man das durchliest und man sagt so, boah, das ist ja der totale Schlauch, die Räume, die sind ja, wenn man sich es genau anguckt oder wenn man das mal analysiert, sind die Räume alle hintereinander gehängt und man kann immer nur aufs nächste reingehen. Das ist ja voll doof, das ist mir zu geradlinig, das ist Railroading, da habe ich keinen Bock drauf. Aber wenn man die Spieler und Spielerinnen dann da reinsetzt, dann ist es einfach kein Problem, weil die einzelnen Räume jeweils sehr viel Freiheit haben. Da ist dann so viel Interaktivität in jedem einzelnen Raum, dass man sich da drin dann völlig frei bewegen kann. Und deswegen, wie Jonas schreibt, gibt es dennoch weiterhin interessante Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich so. Das mit den mehreren Fluchtmöglichkeiten, die er erwähnt, da würde ich nochmal fast diskutieren, ob das wirklich so ist, weil alle anderen Fluchtmöglichkeiten laufen darauf raus, dass man höchstwahrscheinlich Geist aufgibt, weil nämlich dann der Gletscher kaputt geht. Also man kommt ja da unten durch den Serverraum gar nicht mehr so richtig raus. Das ist also schon sehr, sehr gefährlich. Es ist also, gibt einen offensichtlichen Weg nach draußen, den dann die meisten wahrscheinlich nehmen. Eventuell vom Tyrannosaurus verfolgt oder halt auch nicht. Das ist vielleicht was, wir kommen ja am Ende, was lernen wir aus diesem Abenteuer? Vielleicht greife ich das schon mal vor. Das ist nämlich ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Gradlinigkeit ist nicht zwangsläufig ein Problem. Das ist was, was man hier lernt, solange man die Leute in Einzelblasen genug Freiheit okay, ja, der Tegres schreibt gerade, die Reise in die Uhrzeit zählt doch auch als Flucht. Das stimmt.
Ja, okay.
Genau.
Das ist vielleicht dann auch eine Diskussion, denn dieses Kartensystem könnte man auch abändern, wird hier gerade noch geschrieben. Genau, vielleicht hätte ja auch eine Stufe gereicht. Ich weiß es nicht, ne? Ist mir gerade so spontan durch den Kopf gegangen. Muss es diese zwei Stufen geben? Ist es notwendig, dass du erst den einen Bereich komplett dir anguckst, bevor du in den anderen kommst?
Das ist eine zweite Ebene von Rätsel. Ich denke schon, dass das Teil ist und dass das auch durchaus Absicht ist, weil wir nämlich, wir haben Türen, die so aufgehen, entweder weil sie kaputt sind oder weil sie als Notausgänge gedacht sind. Und wir haben halt zwei Ebenen an Schlüsselkarten und man muss die der Reihenfolge nach finden, man muss wissen, was es ist. Und wenn man dann irgendwie gesehen hat, oh, hier komme ich nicht durch, hier ist die Vertiefung, wo ich die Scheibe einsetzen kann, ist Gold und nicht Silber. Und ich habe aber nur eine silberne Schlüsselscheibe und ich finde dann die goldene, dann ist das so ein, ah Mensch, ich bin im Abenteuer weitergekommen. Das ist also so ein Gefühl von Fortschritt. Ich glaube schon, dass das Absicht ist und ganz ehrlich, ich würde das nicht ändern. Ich würde das so lassen, wie es ist. Das ist getestet und ich glaube, das funktioniert. Ja, ich habe auch genau. Nie, wie gesagt, irgendwie erlebt, dass da irgendeiner sich geschickt gefühlt hätte.
Also ja, habe ich auch nicht. Also man merkte zwar, wie gesagt, ne, aber man hat halt so viele Möglichkeiten rumzuspielen und auch wichtige Entscheidungen zu treffen und es wird ja auch immer so ein bisschen so Foreshadowing, ich sage ja nur der Tyrannosaurus und so. Man kann da ja auch Sachen machen, die halt Konsequenzen haben können. Ne? Also wenn ich da anfange rumzuspielen, dann wäre ich vielleicht eingefroren und dann müssen erstmal die anderen einen Weg finden und das werden sie in diesem Raum nicht schaffen, mich wieder daraus zu befreien, aus diesem Stasisfeld. Also, oder ich könnte halt auch, die Option ist auch gegeben, dass man den Tyrannosaurus halt killt, bevor er halt wieder befreit wird. Ne? Und dann kommt man halt dann irgendwann wieder zurück in den Raum und dann liegt er halt einfach tot da. Das sind halt auch so Möglichkeiten, die es da halt gibt und das und Entscheidungsfreiheiten, das, also vom Spaßfaktor her und von Wahlmöglichkeit auf Spielerseite ist da auf jeden Fall genug da, nur weil der Weg halt geradlinig ist. Ich glaube, das haben wir.
Ich glaube auch. Na, also es gibt ja auch Einflussmöglichkeiten von Raum zu Raum und so, das stimmt schon alles. Chekhovs T-Rex schreibt Daniel hier gerade, sehr schön.
Ja. Habt ihr sonst noch Fragen an das Abenteuer?
Zwei sogar. Das erste ist, wir haben ja wenig Kämpfe in dem Abenteuer. Das ist, wenn man von oben sich abseilt, also wenn man auf den Gletscher raufklettert und dann von oben sich abseilt zu diesen Löchern, dann hat man oben einen Kampf mit diesen Säbelzahn-Eisbären, was ihr ja geschickt umgangen habt, indem ihr einfach von unten zu den Löchern hochgeklettert seid. In diesen Röhren am Anfang hat man diese Bohrwürmer, die man bekämpfen kann oder muss, darum geht's. Und dann hat man im System noch einmal neben dem T-Rex-Kampf, der ja mehr Flucht ist, einfach noch so diese diesen Raum mit den Ausstellungsstücken, wo durch Kurzschlüsse die Stasisfelder nacheinander ausfallen, wo dann immer mal wieder ein Kampf gemacht werden muss.
Und der Yeti.
Oh, und ja, der Yeti, also stimmt. Das gar nicht so wenig.
Der Yeti, ja, Mann.
Und oben der Wächter der Fundstücke.
Mein Punkt ist auch nicht die Anzahl der Kämpfe, sondern die Art und Weise, weil bei einigen dieser Kämpfen ist es halt wirklich, da kommen Gegner, die müssen totgeschlagen werden und danach geht das Abenteuer weiter. Und das Ganze ohne jede Dynamik. Also wir sind in einer Röhre, da kommen Bohrwürmer, wir würfeln ein paar Mal Angriffswürfe, treffen oder treffen nicht, kriegen Schaden oder kriegen keinen Schaden, Würmer tot, das Abenteuer geht weiter. Das ist ja jetzt auch kein gefährlicher Kampf gewesen, sondern es ist halt einfach nur, man kriegt ein paar Schadenspunkte und wenn man einen Kleriker dabei hat, dann kann das wieder geheilt werden. Wie habt ihr die Kämpfe empfunden? Also ich würde sagen, man hätte die an der einen oder anderen Stelle durchaus ein bisschen dynamischer machen können. Die Frage ist, ob das stört oder ob es nicht stört. Ob nicht ab und zu mal einfach Würfel rausholen und ein bisschen gegen Rüstungsklasse würfeln ganz cool ist, auch wenn es jetzt keinen mega Dynamik ins Spiel bringt. Habt ihr das irgendwie als doof empfunden oder war das eine nette Abwechslung in den Dingern, dass man einfach ab und zu mal ein bisschen rumgewürfelt hat oder waren sie schnell genug vorbei, deswegen haben sie nicht gestört? Wir
haben ja trotzdem, also auch wenn da jetzt wenig Raum war, um jetzt, also die Räume da war ja nicht viel Dynamik drin, wie schon gesagt, wenn man das jetzt so beschreiben will. Trotzdem haben wir relativ viel taktisch rumagiert. Also ja gut, das in der Röhre war in der Röhre, das nehmen wir mal außen vor, aber selbst bei dem Yeti oder halt auch dann, wenn der Ameisenmann aufwacht und danach halt so nach und nach die anderen halt auch und später dann alle auf einmal in diesem Zoo, den er da hält, war ja trotzdem immer von unserer Seite viel Taktiererei dabei. Das ist halt, das liegt glaube ich auch dann an dem Spielsystem, ne? Also wenn man dann halt, okay, gerade auf Stufe 1 ist es halt auch was anderes, dann hast du halt auch irgendwelche Zauberoptionen. Der Dieb kann halt ein bisschen mehr Schaden austeilen, wenn er sich clever anstellt. Also fand ich schon, dass es war jetzt nicht nur draufhauen und Hitpoints runterprügeln. Wir haben da schon rumtaktiert. Also das hat geklappt, hat mich nicht gestört. Es waren auch nicht zu viele. Ich fand es von der Menge her auch ganz gut. Also ist mir nicht negativ aufgefallen. Ja, ich sehe den Punkt, dass die Räume da jetzt für Kämpfe jetzt nicht die spannendsten sind. Es gibt da nicht viel Deckungsmöglichkeiten und irgendwie ne, dynamische Dinge, aber Raum zum Taktieren bietet ja DCC per se in sich ja schon und die Not, dass du taktieren musst, auch aufgrund der Tödlichkeit.
Und also es war jetzt auch keine Kritik, sondern es war eine echte Frage ausnahmsweise mal. Ne? Das
ist ja, wie gesagt, es hat mich auch nicht gestört.
Ich glaube aber, sie waren auch wichtig, um eine gewisse Natürlichkeit in diesen Raum vielleicht reinzupacken. Also ne, diese Sammlung, um das als Beispiel zu nehmen, ich glaube, das hätte man gar nicht groß anders machen können. Wenn der eben irgendwelche Wesen sammelt und das Ding fliegt auseinander, dann ist das die Bedrohungssituation, die sich ergibt. Wenn er irgendwie da eine Schatzkammer mit seinen wichtigsten Gegenständen hat, die er gesammelt hat, dann finde ich, ist das irgendwie auch Teil, ja vielleicht der Belohnung oder des Hinweises, hier ist irgendwie ein besonders wichtiger Raum, dass es da sowas gibt. Von daher fand ich das nicht weiter störend. Okay. Und ich meine, wenn du diesen Stasisraum mit diesen Figuren, wo wir am Ende ja auch durch mussten, also der hatte dann eben verschiedenste Kreaturen gesammelt. Und da war uns ja quasi, bevor wir die Tür aufgemacht hatten, um rauszurennen, schon klar, da sind jetzt gerade eine ganze Menge fiese Viecher unterwegs und bei dem Tyrannosaurus im Prinzip ja auch. Und ich fand, da kommt dann schon auch so ein taktisches Element zu. Wir hätten da sicherlich ja auch noch bei dem Walross-Menschen, wie auch immer, hätte man sicherlich ja auch noch irgendwie sich was überlegen können oder so. Aber
also ein bisschen habt ihr ja. Es wurde immer einer von euch größer gezaubert und du als Dieb bist immer hinten rangeschlichen und so. Nee, alles klar, gut. Das war nur so eine Frage, die mir während des Spiels mal auftauchte, wo ich so dachte, so eigentlich so ein bisschen Leute. Mhm. Aber nee, wenn das nicht so empfunden wird, ist ja super.
Es gab auch einmal noch im Discord, gab es mal irgendwo den Hinweis, ob man nicht von Anfang an irgendwie Druck aufbauen sollte, schon direkt, also mit irgendwie so kleinen Erdbeben und Wassereinbrüchen oder sowas, ja. Und da ein bisschen mehr Druck auf die Spieler auszuüben, würde ich nicht machen. Das Abenteuer macht das ja am Ende sowieso. Gegen Ende wird dieser Druck aufgebaut und der Gletscher wird abstürzen. Die Spieler müssen halt fliehen. Aber ich muss diesen Druck eigentlich, also ich finde, ich hätte es nicht gebraucht als Spieler, dass ich jetzt die ganze Zeit den Stress habe, oh, jeden Moment geht hier alles in den Arsch. Ich muss mich beeilen, die Schätze zu finden und die wieder abzuhauen. So, weil dann geht auch dieses ganze Spielpotenzial mit den Räumen halt flöten, weil ich gucke mir die Sachen gar nicht mehr so genau an. Denn ich muss hier ja bald raus.
Genau, also das war, um es kurz zu erklären, es ist so, da ist keinerlei Zeitdruck, bis die Leute den letzten Raum betreten haben und dann löst der Spielleiter irgendwann einfach aus, so, jetzt geht hier demnächst alles in Bach runter und dann fällt der Strom aus und es geht ein Ruck durch die ganze Anlage. Dann geht der Notstrom an, dass man nur noch so ganz dunkles, rotes Licht hat, irgendwie wie bei Alien, blinkende rote Lampen, sowas. Und dann hat die Gruppe 60 Runden Zeit, den Komplex zu verlassen. 60 20 Runden ist viel Zeit. Da kann man, wenn man nicht rumtrödelt, kommt man da locker raus. Aber wenn man rumtrödelt, dann kann es halt auch passieren, dass man dann da abstürzt. Und irgendjemand hatte angemerkt in irgendeiner anderen Diskussion, ob das nicht zu handwedelig wäre. Weil das wäre dann halt, irgendwie wird es halt irgendwann ausgelöst, wie der Spieler da Bock hat. Und erst dann wird halt gezählt. Und ja, finde ich das überhaupt nicht handwedelig, wenn wir diesen Anglizismus mal nehmen wollen. Weil es ist ja schon ganz klar geregelt. Ihr kommt in den Raum, dann geht es irgendwann los und dann sind 60 Runden Zeit. Das ist eine ganz klare Ansage. Und ich finde auch nicht, dass Druck vorher dem Abenteuer irgendwas hinzufügt. Sondern ich finde, das nimmt nur weg. Weil wenn ich keine Zeit habe oder den Eindruck habe, ich habe keine Zeit, hier rumzuforschen, auszuprobieren, Schubladen aufzumachen etc., dann geht dem Abenteuer wahnsinnig viel verloren. Also ich würde das auch unter keinen Umständen ändern. Aber war auch noch eine Frage, die ich hiermit aufgeschrieben habe.
Ja, genau. Also es geht auch jetzt in den nächsten Punkt halt, was wir ändern würden. Und ich würde also auch gar nicht viel ändern, ganz ehrlich. Man könnte vielleicht überlegen, das Szenario irgendwo anders hinzupacken, also nicht in den Gletscher. Ich wüsste aber nicht so richtig wo, weil in Stein ist das halt auch irgendwie und zeitgefriert und ne, und das ganze Thema geht dann halt kaputt, wenn man das von dem Gletscher wegbewegen würde oder von einem Eisregion. Das würde ich auch nicht ändern. Also mir würde ganz ehrlich nichts einfallen, was ich jetzt wirklich was groß wäre. Höchstens vielleicht ein bisschen an den Inhalten der Räume. Da kann man halt, da gibt's halt auch genug Möglichkeiten rumzuspielen und Sachen zu ändern oder andere Dinge reinzutun. Aber so, nö. Habt ihr irgendwas, was ihr ändern würdet?
Ich würde gar nichts ändern. Eine Sache, die auch in der Diskussion auftaucht, ist das Lasergewehr bei den Ausstellungsstücken. Da ist ein Raum, da sind diverse Ausstellungsstücke hinter so Schutzauren, nenne ich es mal. Ja, da ist keinerlei Bewegung in diesen Auren. Und wenn man als Mensch das berührt, dann kann man direkt ohnmächtig werden. Und man übergibt sich und so, weil einfach der Körper da ganz schlecht drauf reagiert. Und manche von diesen Auren flackern. Und dann kann man halt aus diesem Flackernden mit passenden Würfen, kann man die Ausstellungsstücke dann da rausholen. Und eins von diesen Ausstellungsstücken, was hinter dem flackernden Aura ist, ist ein Lasergewehr. Und das, wenn man das rauskriegt und kapiert, wie das funktioniert, hat das noch 5 Ladungen mit jeweils 4W6 Schaden, wenn man den trifft. Ist eine sehr mächtige Waffe. Aber nach jedem Schuss muss man einen Glückswurf machen. Und wenn der misslingt, dann fliegt einem das Ding um die Ohren für 1W6 Schaden pro Ladung, die übrig ist. Und das Ding explodiert auch dann, wenn es in die flackernde Aura kommt. Und da weiß ich noch genau, dass, Frank, du sagtest, das Abenteuer ist so gemein. Ich habe mir hier ausgedacht, wie ich das da alles toll raushole. Und jetzt klappt das nicht, jetzt fliegt mir alles um die Ohren.
Ja, ich habe echt lange gegrübelt, wie kriege ich die Sachen da aus diesem blöden Feld raus. Ja. Und dann haben wir das dann halt auch schön zu zweit und alles ausklamüsert. Und das hat dann auch bei 1-2 Gegenständen dann halt auch geklappt. Bei dem Lasergewehr fliegt uns das Ding um die Ohren und wir beide sind fast tot.
Genau, also dadurch, dass ein Kleriker dabei war, war echt
gemein. Aber auch cool. War auch eine coole Aktion, aber ohne den Kleriker wäre es dann auch dabei geblieben, glaube ich.
Ja, da wäre es zwar weniger dabei gewesen. Also was mich fast überrascht hat, ist, wie harmlos diese Nebeneffekte in dem Kraftwerksraum sind. Also ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie groß eine große Verderbnis ist. Da habe ich jetzt nicht nochmal im Regelwerk nachgeguckt. Oh,
schon.
Aber das ist ja ungefähr so das Schlimmste, was in einem von 5 Fällen passieren kann. Andererseits finde ich es, glaube ich, auch nicht verkehrt, weil wenn das ein zu hartes Ding wäre, würdest du die Leute ausbremsen, Dinge auszuprobieren. Mal irgendwie einen Stromschlag und 1W3 Schaden zu kriegen, das ärgert einen vielleicht auch, aber das ist so der Fingerzeig, ihr wisst schon, dass ihr da eigentlich Sachen macht, die ihr nicht machen sollt.
Ja, so. Und im Trichter wird dir halt einer wegsterben, ne? Bei 1W3, genau. Da ist die Chance dann hoch, dass der dir dann wegstirbt.
Und das finde ich aber eben auch okay.
Aber so okay, am Ende.
Ja. Genau. Weil es geht darum, Dinge auszuprobieren, sonst geht so viel bei dem Abenteuer verloren, wenn du das nicht tun würdest. Ich weiß auch, dieser Heildruide, ewig versucht haben, ob der uns wehtut oder nicht und wir ihn am Ende versucht haben mitzunehmen, was nicht so einfach war, aber darum dürfen Konsequenzen manchmal auch gar nicht zu hart sein.
Da hätte ich jetzt am Anfang dürfen die nicht, das ist ja quasi der erste Raum und der sollte zeigen, Leute, hier ist viel zum Rumspielen, ihr könnt das auch gerne machen, aber wenn ihr was macht, hat das Konsequenzen und das macht der Raum fantastisch. Genau. Wenn der tödlicher wäre, hätten die Leute Angst, Dinge anzufassen, dann würde das Abenteuer drunter leiden und wenn da gar nichts wäre, dann würde der halt als erster Hinweis, worum es geht, nicht funktionieren. Insofern halte ich den auch schon für sehr, sehr gut und eine große Verderbnis ist schon einschneidend oder kann anschneidend sein, aber man spielt halt weiter hinterher. Ne?
Und ich finde, wenn man sich das dann zum Beispiel mit dem Gewächshaus, da landet man ja dann quasi als nächstes, anguckt, da ist es ja schon deutlich heftiger, wenn da alles schief geht. Ich glaube, 2W6 Schaden habe ich jetzt gerade kurz beim Überfliegen gesehen. Das ist ja schon was, wo du auch dran sterben könntest als Charakter. Aber das ist ja auch eigentlich in der Erfahrungswert der Charaktere etwas, wo sie wissen, man beißt nicht einfach in alles rein, was irgendwie an Bäumen hier wächst, genau, oder so. Ne?
Das hat mich nicht dran geändert. Nee,
das stimmt. Also, nee, natürlich kurz, nicht. Kurz Erklärung für die, die es nicht kennen. Das ist ein Gewächshaus mit ganz vielen Pflanzen, die Charaktere nicht kennen. Und da muss man sich durchhacken, weil das schon so alles gewachsen ist, dass es aus den Beeten rausgekommen ist und alles zugewuchert hat. Und das sind halt ganz viele sehr bunte Früchte und buntes Zeug. Und wenn man das isst oder dran leckt oder irgendwas, dann macht man einen Glückswurf. Und wenn der misslingt, kriegt man ordentlich Schaden, weil es wahnsinnig giftig ist und Magenkrämpfe und so weiter. Ihr habt alle Glückswürfe die ganze Zeit geschafft, so ziemlich. Insofern habt ihr da viel umgangen. Aber das ist schon gefährlich, keine Frage. Aber es hängen ja noch ein paar Würfelwürfe dran und so. Fand ich auch einen schönen Raum.
Ich glaube, das, was mir am ehesten im Hängen blieb, war, glaube ich, wirklich das Lasergewehr, weil mir da die Bedrohungslage auch nicht so klar war in dem Moment. Also, ne, sonst wusste man immer, was du da gerade tust, ist eine furchtbar schlechte Idee, aber natürlich macht dein Charakter das, weil er es nicht weiß.
Ja, und manchmal gewinnt man ja auch.
Manchmal gewinnt man auch.
Vielleicht esse ich so eine Pflanze und dann auf einmal werde ich stärker oder schlauer oder mir wächst ein dritter Arm. Ne? Also es kann ja auch sein, kann ja auch Vorteile haben. Ich muss ja nicht direkt sterben, das weiß man ja bei dem Spiel nie so genau.
Also auch bei dem Lasergewehr muss man ja sagen, wir haben Glück gehabt. Also, wir hatten beide unsere Proben noch geschafft und sind trotzdem fast gestorben. Das ist so, war so ein bisschen eine sehr überraschend harte Situation dann in dem Moment. Aber ansonsten hatte ich da auch nicht viel. Es gab hier aber, weil wir auch so ein bisschen auf die Zeit gucken müssen, den Vorschlag, ob man mit Robby nicht mehr machen kann. Das ist ein Roboter, der eben in dem Raum, wo es verschiedenste Gegenstände gibt, die dort gesammelt werden, ob man da nicht noch mehr mit ihm machen könnte.
Also zur Erklärung, das ist der Roboter vom Cover und der ist da als Wächter aufgebaut. Das ist halt das Kostüm von dem Roboter Robby aus den uralten Serien. Und CP011 fand das so super, dass der den geholt hat und dass der aus Gag dann einen echten Wachroboter draus gemacht hat, der jeden angreift, der ohne Begleitung von CP011 in den Raum kommt. Also mein erstes Problem war, dass ich wahrhaftig noch nie was von Robby gehört hatte. Der ist trotz der Kultigkeit, die er wohl hat, war der mir unbekannt. Es ist aber auch direkt der Tipp.
Ganz kurz, da muss ich gerade reingrätschen und mal kurz Werbung für unsere Filmfolge zu Alarm im Weltraum machen, denn das ist der Film, in dem der zum ersten Mal auftaucht. Und den Film haben wir im Podcast schon mal besprochen. Der Daniel hat es verlinkt, ja, genau. Ja, ich bin ein bisschen erschüttert, dass du den nicht kanntest.
Es tut mir total leid. Vielleicht habe ich den auch mal gesehen und das ist zu lange her, weil Alarm im Weltraum kommt mir wahrhaftig bekannt vor, aber dann habe ich den vielleicht als Teenager mal gesehen und wusste es einfach nicht mehr. Das schwarze Loch, genau, wäre dann der zweite Roboter gewesen. Es steht im Abenteuer, man kann den auch austauschen, wie man die ganzen Sachen austauschen kann gegen Sachen, die man selber oder die Spieler besser kennen. Und ich war kurz davor, einfach bloß, weil ich es halt im Cover so lassen wollte, ich hätte dann Maximilian aus dem schwarzen Loch genommen, weil den habe ich als Kind wahnsinnig häufig geguckt, den Film, und fand den damals super. Da hätte ich dann also mit Maximilian mehr beschreiben können. Ja. Hätte auch funktioniert. Die Frage, ob man mit dem hätte mehr machen können, ja, hätte man vielleicht, aber mir fällt da auch nichts ein, außer halt, dass der als Wächterroboter ist und kämpft.
Ja, da sehe ich aber halt eher diesen Heil-Druiden da. Ja, da haben wir ja auch versucht, den mitzunehmen und so. Als Haustier, also.
Fliegende Kugel mit 1000 Spritzen und Sonden, die Charaktere angreift in Häkchen, aber eigentlich nur den am stärksten Verletzten heilen will, weil er ein Medizinroboter ist. Das ist schon ganz, ganz witzig. Genau, gut, dann müssen wir jetzt, glaube ich, noch, weil es demnächst dem Ende entgegengeht, wenn ich mal ganz kurz die Moderation an mich reißen darf, auf die Frage kommen, was lernen wir aus dem Abenteuer für das Abenteuerdesign? Weil deswegen machen wir es ja, diese ganze Abenteuer erforschen, wenn wir selber was designen. Was lernen wir? Fangt ihr nochmal an.
Es muss spannende Räume geben. Es muss Spaß geben, in Räumen irgendetwas zu erkunden. Dann ist, das macht einfach super viel aus.
Ja, genau. War auch mein erster Punkt und ist das Wichtigste. Ne? Da muss Interaktivität rein, Spielkram reinlegen, was die Leute ausprobieren können, was sie drücken können, was sie anschalten können, so alles Mögliche. Je mehr da ist, umso cooler sind die Räume, selbst wenn das hinterher keine Bedeutung hat. Ne? Und dann natürlich Abwechslung. Es muss Sachen geben, die sind positiv, und es muss Sachen geben, die sind negativ, und es muss Sachen geben, die keine Auswirkungen haben am Ende. Das halte ich auch für den wichtigsten Punkt. Frank, hast du noch was?
Man kann sich ruhig mal trauen, relativ harte popkulturelle Anspielungen zu machen. Man muss das nicht immer alles so super sophisticated verstecken. Man kann auch einfach mal Robby den Roboter auftauchen lassen, der dann irgendwie seinen Danger-Danger-Spruch rauslässt. Also das ist, finde ich auch völlig okay. Muss man nicht ständig machen, aber Man soll sich auch nicht davor sträuben, mal sowas zu machen, gerade bei DCC. Ich bin eh so ein Freund von so einem Gonzo-Zeug, ne? Also hier so Gamma Ray. Also wer Gamma Ray mag, oder ist das andere?
Gamma World übrigens.
Metamorphosis
Gamma Ray
Alpha.
Ist eine Metalband. Ich glaube, du meinst Gamma World, oder?
Ach nee, stimmt nicht, Gamma Ray. Mhm.
Genau.
Gamma World. Ist, ja. Ja, stimmt. Sorry.
Alles gut.
Ja, aber so Gonzo-Kram, wo man einfach mal so ein bisschen over the top oder die ganz alten DSA-Abenteuer, wo Barbara mit dem Raumschiff auftaucht. Also sowas finde ich ja super, gibt es viel zu wenig. Aber hier hat man mal sowas. Insofern traut euch da mehr Abenteuerautoren.
Genau, aber es muss natürlich trotzdem so ein bisschen zu dem passen, was man spielt. Ne? Aber genau, das war einfach ein Ausflug auch so ein bisschen aus der Fantasy-Welt hinaus. Mhm. Und trotzdem im Fantasy zu sein, das ist aber absolut super.
Genau, Daniel schreibt als Kommentar, Sci-Fi und Fantasy kombinieren ist spannend, das kann man auch noch draus lernen, dass es manchmal ganz cool ist, wenn man, ne, also nicht unbedingt die Sci-Fi aus der Fantasy raushält, sondern dass das, wenn man Spiele spielt, wo es halt halbwegs passt, das durchaus mal kombinieren kann. Genau, ich würde noch sagen, man kann daraus lernen, dass prinzipiell eine Gradlinigkeit nicht schlimm ist, wenn man innerhalb der einzelnen Blasen der Gradlinigkeit oder eben Räume genug zu tun gibt und den Leuten genug Freiheit gibt und vielleicht Verknüpfungen zwischen den einzelnen Blasen schafft, zeitliche oder handlungsgesteuerte, dass das prinzipiell kein Problem ist, wenn man sie ein bisschen verschleiert. Und wie man die verschleiern kann, kann man fantastisch in diesem Abenteuer lernen. Also wie man Gradlinigkeit versteckt, dass es den Leuten erst spät auffällt, dass sie sich eigentlich in einem Schlauch befinden. Das zeigt das wahnsinnig gut und dass es eben auch Spaß machen kann.
Genau.
Ganz kurz, einen letzten Punkt habe ich noch, nämlich was man auch noch daraus lernen kann, ist, dass man bei einem Abenteuer ruhig dafür sorgen kann oder soll, dass die erste Szene andeutet, was die Leute erwartet. Und das haben wir hier mit dem Reaktorraum. Die Leute kommen rein, die sehen sofort, hier ist ganz viel Kram, wo ich dran rumschrauben, drücken, machen kann. Und sie sehen aber auch sofort, dass das negative Auswirkungen hat. Und das ist aber halt als Leerraum da drin und nicht als ich bringe die Spieler um Raum, sondern das ist so, das zeigt gleich, was uns im Rest erwartet. Nämlich Science-Fiction-Kram und Sachen zum Ausprobieren. Und das ist gefährlich, aber bringt uns nicht sofort um.
Ich glaube, wir haben da gar nichts gelernt. Von uns lief dieser Raum ja völlig harmlos ab.
Ja, stimmt,
Aber ich glaube, was top war, er hat die Stimmung für das ganze Abenteuer gegeben. Vielleicht
ja, oder so, ja,
ist genau, das noch das Relevantere.
Also direkt, ne, man fängt halt an, diese Kästen aufzubrechen und da irgendwelche Platinen rauszureißen, weil man denkt, ja, vielleicht ist das ja was wert. Das muss ja was wert sein, weil das hier so gut drin verschlossen
genau,
ist in diesen Kisten.
Und knallhart, nicht irgendwie ein Raum, wo ein Taschenrechner rumliegt. Ne? Und du dich erstmal dann fragst, was ist denn das für ein komisches Gerät, wo hier dann plötzlich was auftaucht. Und dann baust du langsam so ein Science-Fiction auf. Nee, knallhart sofort sagen, hier geht's darum, das ist das Ziel und tobt euch hier aus. So, das Signal zu geben, habt Spaß daran, hier ein bisschen rumzuspielen, ist super für die Stimmung des Abenteuers gewesen in dem Moment.
Ja. Ja, und überlegt euch halt, wie können eure Charaktere aus dieser Spielwelt halt damit interagieren mit den Dingen, die ihr selber halt auch dann kennt oder irgendwie versucht zu interpretieren. Das ist halt auch ganz geil.
Genau.
Fantastisch.
Gut, wir sind gut in der Zeit. Gibt's noch Anmerkungen, Fragen aus dem Discord-Chat?
2 Minuten haben wir noch, bevor wir rausgeworfen werden.
Dann danke ich euch fürs mit Durchsprechen des Ganzen. Und ja, wir hören uns dann bei einer kommenden Folge wieder.
Jawohl, schönen Dank, dass alle da wart und viel Spaß noch auf der Con.
Genau, viel Spaß noch und schaut euch mal das Abenteuer an.
Genau. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.